Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Oh, mach dir mal eine auf.
Willkommen in der MSP-WG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen.
Mein Sportpodcast.de.
Ich wäre nicht für jeden Tennisspieler um 2 Uhr nachts oder bis 2 Uhr nachts wach geblieben. Ach Quatsch, was erzähle ich? Ich wäre für jeden Tennisspieler bis 2 Uhr nachts wach geblieben. Aber für Juan Martín del Potro vor allen Dingen.
Ich hoffe, dass den Hörerinnen jetzt nicht die Ohren weggeflogen sind, ob dieses Openers. Aber ich brauchte eine Sekunde, um zu wissen, worum es geht. Es geht um Juan Martín del Potro tatsächlich.
Ole, 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 ole. Delpo, Delpo. Der hat letzte Nacht wohl sein letztes Karrierematch bestritten, nachdem er insgesamt 4 Handgelenksoperationen, 4 Knie-OPs hatte. Vor 2,5 Jahren hat er sich die Kniescheibe gebrochen und jetzt gesagt hat, ja, ich möchte einfach mal wieder normal leben und ich möchte vor allen Dingen ohne Schmerzen schlafen. Und deswegen, da müsste er jetzt sich drum kümmern. Und das sind Worte, da hat der kleine Andi letzte Nacht ein bisschen das Augenlid gezittert dann.
Ja, das klingt tatsächlich sofort an einen gedacht, an Andy Murray, der das gleiche erzählt hatte mit seiner Hüfte, der gesagt hat, ja komm, mach auf das Ding und mach alles nochmal neu, ich möchte endlich mal wieder mich bewegen können, ohne dass ich Schmerzen habe.
Meine Schuhe zu binden, alleine.
Ja, so, ne? Also da waren ja wirklich schlimmste Sachen auch dabei. Bei ihm hat's geklappt, der spielt ja jetzt sogar wieder Tennis und das manchmal sogar ganz erfolgreich. Der Potro ist noch vor einem langen Weg, kann man das
ja
so sagen?
Ja, aber es war glaube ich letzte Nacht sein letztes Spiel.
Das ist noch was mir so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen negativ, ist ja alles sein Ding, aber was mich ein bisschen hat rätseln lassen, was heißt denn das jetzt immer, also das sagst du ja die ganze Zeit, entweder da oder da sein letztes Spiel, das heißt, er hat gestern verloren, wenn er nochmal Bock hat, macht er doch nochmal oder wenn es doch ein ganz cooler Abschied war, dann war es das letzte Spiel oder was steckt dahinter?
Ich glaube, dass er sich vor dem Match gestern gedacht hat, ach, wenn es gut läuft und so, dann kann ich ja noch vielleicht noch ein bisschen weitermachen und kann ja vielleicht das noch auf Rio ausdehnen. Aber gestern hat er dann festgestellt, ja, das ist wohl nicht so richtig gut.
Und das hat er vermutlich dann auch noch mal richtig, ist ihm richtig bewusst geworden in dem Moment, als er sein letztes Aufschlagspiel quasi machen sollte bei 5-3 im zweiten.
Ja, genau.
Ja, das waren die Bilder, die heute Morgen durch dieses Internet geisterten. Habe ich gesehen.
Ja.
Habe ich gesehen. Aber ich habe geschlafen um die Uhrzeit.
Ja, ich nicht.
Ja. Dafür war ich vermutlich, hoffe ich jetzt einfach mal, früher wach als du.
Ja, und du hast Lena Dürr gesehen.
Eine ganz dürre Veranstaltung. Eieieiei.
Ach Mensch.
Ja, also den ersten Durchgang habe ich natürlich auch nicht gesehen, weil da musste ich noch ein bisschen schlafen. Ich habe mir den Wecker quasi zum zweiten Durchgang gestellt und bin, als dann die 30. des ersten Durchgangs auf die Piste gegangen ist, bin ich mit dem Handy in der Hand aufgewacht. Nein, ich bin aufgewacht, habe das Handy in die Hand genommen, so ist richtig. Und habe mir dann, ich glaube, die ersten 15 Fahrerinnen noch liegend reingezogen und bin dann für die letzten 15 wirklich gut getimed, muss ich mich mal loben, wirklich sehr clever getimed, bin ich dann an den Rechner gegangen. Das war gut.
Und Frau Dürr hat es nicht geschafft?
Nö, also ich glaube am Ende waren es 0,07 Sekunden, die auf Platz 3 fehlten. Sie hatte ja vorher, also die ersten 3 waren alle innerhalb von einer Zehntel nach dem ersten Durchgang. Und dann war der große Abstand zu Platz 4, sodass man sich eigentlich dachte, ja, vielleicht können die 3 das unter sich ausmachen. Aber wie so oft im Slalom, und ich liebe es einfach total, wie so oft im Slalom, kam dann jemand out of nowhere und fährt nach vorne, weil die haben nichts zu verlieren. Und du kannst mir erzählen, was du willst. Ja, ich bin gut vorbereitet und ja, ich muss ohne Angst fahren. Ja, ich muss auf Angriff fahren. Alles Schnickschnack, alles geschenkt. Du hast Angst und wenn du weißt, du hast eine halbe Sekunde auf Platz 4 Vorsprung, dann fährst du ein bisschen vorsichtiger. Da kannst du gar nichts gegen machen. Und deshalb passiert es im Slalom so oft und es macht mir so viel Spaß dabei zuzusehen, wie so ein Siebter oder so eine Siebte, die komplett hammerkrank sagt, I don't give a fuck, volle Attacke nach vorne. Und ne, also was kann passieren? Du wirst entweder Siebter oder Zwölfter, ja, oder du gibst nochmal richtig, richtig Gas. Und das war ja auch nicht irgendwer, die dann da nach vorne gebrettert ist. Und wenn dann solche Leute, ich sag mal, den ersten Durchgang ein bisschen schlechter machen, dann geht auf jeden Fall noch was im zweiten Durchgang. Und das war so. Und das war es am Ende nur Platz 4 für Frau Dürr.
Slalom ist der geilste Kram der Welt.
Ist auch so. Ja. Abfahrt ist Porno, wenn die dann wirklich mit 198.063 km/h darunter brettern. Und das sieht ja auch immer also wirklich unfassbar spektakulär aus. Aber Slalom, das ist Kopf. Und es waren am Ende die ersten 5 sogar innerhalb von 0,22 Sekunden. Das heißt, es hat sich nochmal richtig, richtig zusammengemuckelt. Und ja, Lena Dürr war 91 Hundertstel langsamer im zweiten Durchgang. Und das reicht dann halt nicht, um das mit dem Medaillchen nach Hause
zu bringen. Da muss man aber auch mal mehr erwarten können.
Ach, ich weiß nicht. Ich war irgendwie, ich fand das okay. Und ich fand tatsächlich hinterher auch das Interview mit, ich glaube, Lena Kästing war es von der ARD oder vom ZDF. Wo sitzt sie? Beim ZDF, glaube ich. Auf jeden Fall mit der, das ist ja kein guter Moment, in so einem Moment das Interview mit so einem Sportler zu führen. Nee. Das war wirklich knapp nach der Zieleinfahrt. Also jetzt nicht 30 Sekunden, aber es war halt auch nicht, wir gehen jetzt alle nochmal duschen und atmen nochmal kurz durch, dann essen wir was, dann sprechen wir mit 4 Leuten, rufen kurz bei Mutti zu Hause an und machen dann das Interview. Nein, es war das Interview direkt nach der Zielankunft. Und ich glaube, das war für beide Lenas nicht so ganz einfach, aber sie haben es beide ganz gut hingekriegt, fand ich.
Ja. Ja, trotzdem so. Bleibt Platz 4. Und es ist halt immer wieder keine Medaille im Medaillenspiegel. Und ich erwarte hier einfach mehr.
Blech. So. Es ist Blech. So. Ja. Sagen wir, wie es ist. Apropos Medaillenspiegel, Andreas, hast du mal auf den Medaillenspiegel geguckt?
Nee, habe ich gar nicht geguckt.
Ich auch nicht. Das wollen wir das mal zusammen machen.
Das können wir gerne mal machen.
Was Platz macht denn
4 sind wir.
Ja, aber geteilt mit dem Gastgeber, mit China. Was macht denn China da oben?
Weiß ich nicht. Ja, hier mit Eileen Gu hier vom Big Air. Die hat ja gleich mal Gold geholt und so weiter.
Oh ja, das habe ich gesehen. Big Air ist auch sehr big. Also ja, Norwegen mit 4 Goldenen, Schweden mit 4, Niederlande mit 3. Die sind doch wahrscheinlich alle vom Eisschnelllauf. Oder könnt ihr was anderes?
Irene Wüst,
Irene Wüst holt alleine. Da zählen ja auch noch die Medaillen aus den letzten 16 Jahren.
Ja, das ist richtig so. Ich hoffe ja auf eine Medaille gleich bei den nordischen Kombinieren.
Ja, was heißt ich hoffe? Da erwarte ich sie. Da erwarte ich sie, Andreas.
Ich erwarte sie nur in einem einzigen Sport und das ist Rodeln.
Nein, ich erwarte sie im Skispringen, wie immer. Oh. Und wenn nicht, dann... Ja, heute nordische Kombination. Hast du Springen gesehen?
Habe ich gesehen, ja.
Hast du den Japaner gesehen, der einfach mal auf schlanke 108 Meter segelt?
Ja, das habe ich gesehen und da war ich auch beeindruckt.
Ryoto Yamamoto. Ein Name, der geht, also zumindest durch meinen Mund,
Ryota richtig flüssig. Yamamoto.
Das sage ich doch durch meinen Mund richtig flüssig. So viel O's und A's, da komme ich gar nicht drauf klar. Aber Schmid und Rizek auf 3 und 4, 40 und 43 Sekunden zurück, eingebettet von 2 Österreichern. Wer gewinnt das am Ende? Die Deutschen sind schon laufstark, ne?
Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich habe zu wenig nordische Kombination in dieser Saison gesehen. Ich muss mich heute um Rodeln kümmern. Also Rodeln ist heute mein Hauptfokus. Aber ich hoffe ja da auf eine Medaille. Ja, Magnus Rieber ist nicht dabei. Erik Frenzel ist nicht dabei. Eigentlich ist das eine gemade Wiesen.
Absolut, absolut. Also und Vincent Geiger ist ja auch noch mit in der Verlosung. Geiger, das spricht ja einfach für Gold.
Was ich jetzt nochmal ein Plädoyer, was ich bringen möchte, ist, dass man möglichst viel auf Massenstart verzichten sollte. Ich mag diese Verfolgung sehr gerne und ich mag das. Dass nach 2,5 Kilometern der schon 15 Sekunden aufgeholt hat und dass der ja schon da hinten zu sehen ist und so weiter. Und ich bin übrigens kein großer Fan. Ich mag diese 50 Kilometer Langläufe ja von Männern am Abschluss von solchen großen Veranstaltungen. Mag ich ja total gerne. Aber ich bin kein großer Fan davon, das Ganze im Massenstart laufen zu lassen, weil das ist dann entweder eine Bummelei oder 3 oder 4 ziehen vorne weg und dann ist das nur zwischen den 3, die es ausgemacht wird. Ich mag die Spannung, wenn man so an den verschiedenen Zwischenzeiten sieht, oh, der bricht jetzt ein oder das ist ja der Kampf mit sich alleine dann ja auch so ein bisschen. Ist ja nicht der Kampf gegen die anderen, aber Massenstart ist sehr populär geworden in den letzten Jahren und das finde ich nicht so geil.
Ja, die Mischung macht's. Also ich finde es im Biathlon finde ich es mega. Da bin ich absoluter Massenstart-Fan.
Genau, genau. Aber da ist es ja auch ein Wettbewerb unter vielen.
Genau, ja, ja, klar. Also nicht only. Wenn wir jetzt nur noch Massenstarts machen, stell dir mal vor, die ganze Welt nur noch Massenstarts. Rennrodel Massenstart, Andreas. Ja. Wie soll das aussehen? Wie soll das aussehen? Irgendwer hat bei Twitter die Tage vorgeschlagen, um Chancengleichheit bei Skispringen zu haben, dass man 30 Chancen, genau. Chancen nebeneinander bauen sollte, damit alle gleichzeitig springen können. Das stelle ich mir super vor.
Wo ich gerade die Bilder von Big Air sehe, dieses ja. Bild von Big Air mit den drei Kühltürmen vom Kraftwerk im Hintergrund und dass es ja sehr in eine sehr karge Landschaft eingebaut worden ist. Wie fandst du diese Bilder?
Hätte ich mit dir auch noch gerne drüber gesprochen. Schön, dass du es ansprichst. Ist natürlich jetzt nicht das, was ich finde es so geil, wenn ich ein schönes Full-HD, Ultra-HD-Bild auf dem Fernseher sehe und es ist alles Schnee und überall scheint die Sonne. Das ist für mich, das ist unfassbar hübsch. Ja, gibt es bei diesem Big Air halt nicht, aber andererseits finde ich es jetzt auch nicht so verwerflich, wie das manche Leute darstellen, dass man das halt in eine bestehende Industrielandschaft ja. einbaut. Also lieber so, als den halben Berg umzuschichten, genau. abzuholzen, was weiß ich, was da für Umweltsünden, also da passieren sicherlich genug Umweltsünden bei solchen Olympischen Spielen, brauchen wir nicht drüber zu reden, aber wenn man das dann halt da irgendwo hinklatscht, wo es ja auch irgendwie keinem wehtut,
das ist ja eine mobile Anlage. Das Ding wird ja wieder abgebaut. Ja,
also besser.
Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn im Hintergrund noch Tannenwipfel wären und die alle schneebedeckt wären und so. Und natürlich sieht das komisch aus. Aber also da habe ich jetzt ein geringeres Problem mit, als diese auf dem Berg da diese Kunstschneeläupe reinzubauen und dass man vom Flugzeug aus sieht, überall nur der braune Stein und dann so ein kleiner Strich da die Abfahrt ist.
Da sind wir uns absolut einig. Ich habe noch eine Frage zu diesen 2, 3, 4, 5 weißen Strichen in den Berg rein.
Ja.
Es ist doch schweinekalt da, oder nicht?
Ja, aber es ist, weht auch den ganzen Tag Wind und es ist stürmisch und deswegen wird der Schnee, kann da nicht liegen bleiben.
Ja, ja, aber also es geht darum, es schneit nicht, weil es so kalt ist. Es schneit nicht, weil wir uns in Katar befinden, wo auf einmal 26 Grad plus sind, sondern es schneit nicht, weil es zu kalt ist für Schnee. Oder ist das falsch?
Das weiß ich nicht genau.
Weil, also beim Biathlon sind die ja fast erfroren die ersten Tage und beim Skispringen. Also ich glaube, die ARD war es, die haben öfter hingeschaltet, um beim Biathlon jemandem sagen zu lassen, mir ist so kalt, als irgendwelche anderen Live-Sportarten zu zeigen. Ist es, also ich weiß, dass das regional nicht genau nebeneinander ist, aber ist das Skigebiet, das alpine Skigebiet, ist das auch so nah an dem Biathlon, dass man sagt,
Das ist ein Kram.
Eine Hood.
Ja, glaube ich.
Okay, ja, dann müsste es ja so kalt sein, dass es nicht schneit. Okay, dann finde ich es jetzt auch nicht so geil mit den Kunstschneeanlagen. Okay, aber da gibt es auch Schlimmeres, als jetzt da Kunstschnee auf zu kalten Boden zu machen. Nämlich, wenn es so kalt ist, dass man so viel Salz drauf schmeißen muss, damit man überhaupt fahren kann. Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin froh, dass wir in Hannover die Winterolympiade nicht ausrichten werden. Niemals, lege ich mich mal
fest. Und die Winterolympischen Spiele auch nicht. Und ich hoffe ja auf 2026, dass Cortina d'Ampezzo, glaube ich, ist wieder, ne? 2026.
Mailand, Hauptsache Italien, ja.
Ja, ja, genau.
Genau.
Dass wir dann wieder halbwegs Olympische Spiele erleben, wo man nicht darüber sprechen muss, dass Italien nicht die Menschenrechte einhält oder.
Bis dahin ist noch lange hin, Andreas.
Ja,
wer weiß.
Aber Italien gewinnen wir inzwischen zu viel. Weißt du, da haben sie gestern das Mixed Curling gewonnen.
Ja, geil, oder?
11 von 11 Spielen haben die gewonnen oder 12 von 12 sogar.
Ja, mega gut.
Ja.
Also, beste Grüße.
Aber Mixed Curling ist so super. So dynamisch dann auch.
Ja, ja. Ich finde es, also. Fast spannender als das normale Curling.
Das ist, da ist auch ganz viel Action gestern gewesen. Ich habe zwischendurch ein Foto getwittert, wo einfach mal 10 Steine im Haus lagen. Und die schön verteilt waren.
Ja, 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 ja. Mit dem, wer macht den ganzen Kram denn hier mal weg?
Ja, genau.
Unordnung und so. Ja, ja. Absolut. Ich, also von mir aus, gerne. Lass uns kurz noch über deinen Sport sprechen, den du heute betreust. Also du sagst ja Rodeln, ne? Mhm. Oder sagst du Rennrodeln?
Nee, Rodeln.
Weil auf der Homepage steht Rennrodeln, da frage ich mich doch, gibt es auch Rodeln ohne Rennen?
Naja, Rodeln ohne Rennen ist wahrscheinlich das, was wir so im Winter machen, wenn wir uns den Schlitten unter den Hintern schieben oder die Plastiktüte oder so.
Hangabtriebskraft nutzen,
genau.
So gut es geht.
Genau.
Ja. Und du machst heute den Doppelsitzer, also du machst wir beide auch so einen Doppelsitzer, Andreas. Ich glaube,
das sieht so cool aus.
Das würde unseren Patreon-Account noch ein letztes Mal zur Höchstleistung bringen, allerdings wäre danach dann, also wir würden auf jeden Fall die Abfahrt nicht überleben, da sind wir uns auch
Aber nächste Abfahrt wäre dann der Dschungel. Für uns beide.
Ach, das sind ja die beiden Verrückten, die, ja, genau. Die gesagt haben, naja, die 250 Kilo kriegen wir auf die Bahn gebracht. Also heute Tobias und Tobias, ne? Alt und Wendel.
Genau, und Beneken und Eggert.
Sind die besser oder schlechter als Beneken und Eggert?
Wendel und Alt haben den 6. Trainingslauf haben sie gewonnen. Eggert, Beneken sind 4. geworden.
Okay, also schon immer noch die alten Säcke Favorit. Darf man die alte Säcke ja, ne?
Bestimmt.
Wendel Alt, also gefühlt sind die doch schon länger dabei. Oh, Baujahr 87, siehst du? Die gehen stark auf die 35 zu. Ja. Beide. Und die sind fast gleich alt, das ist ja der Wahnsinn.
Zweiter im letzten Trainingslauf waren die Letten. Andris und Joris Sitsch.
Sitschlan oder was?
Dritter waren Lorenz Koller und Thomas Steuer aus Österreich.
Sind Andris und Joris verheiratet oder wie immer Brüder?
Brüder wahrscheinlich.
Weißt du aber auch
nicht. Nein, weiß ich noch nicht.
Okay. Ich warte noch drauf.
Ich mag baltische Namen. Ich mag baltische Namen. Das gab es mal auf Twitter so. Möchtest du deinen baltischen Namen wissen, dann kannst du auf deinen Vornamen und deinen Nachnamen einfach ein S anhängen und dann hast du ihn. Und ich denke, ja, super.
Andreas Thies, das ist schwierig. Ja. Ja. Verstehe. Sehr gut. Ja.
Aber bei dir ging es. Bei dir ging es.
Ja.
Jedenfalls mit Tobi.
Ja, zum Beispiel. Bist du zufrieden mit der Homepage Olympics.com?
Nicht ganz.
Nee, ich auch nicht.
Zwischendurch macht sie Probleme und ist auch ein bisschen unübersichtlich. Aber ich habe mich inzwischen so ein bisschen reingefuchst. Jetzt Massenprügelei bei Schweiz gegen ROC.
Oh, da bist du aber weit zurück, meine ich. Bei mir ist gerade Drittelpause und die Prügelei ist schon zu Ende.
7:29 noch im zweiten. Achso, ja, das war Zusammenfassung. Ah,
zweite
so.
Drittel ist lange vorbei. Lange
ja,
vorbei.
Ja.
Aber ja, gab es eine schöne Bufferei, weil der Torwart dann irgendwie angegangen wurde. Der lag dann im Tor, hat sich das von unten angeguckt. Und die haben sich, ich glaube Müller hieß der Schweizer, der hat da ordentlich zugelangt. Ist ein gar nicht so schlechtes Spiel, finde ich, weil die Schweizer ganz gut mithalten mit der abenteuerlich zusammengestellten russischen Truppe. Ich behalte das olympische Eishockey-Turnier im Auge.
Ja, ich auch. Morgen steigen wir ein.
Wir, ja. Mhm. Wir haben durchaus...
Kannst du Schlittschuh laufen?
Oh, was jetzt mit Können gemeint?
Kannst du dich auf einer Eisfläche halten, sodass du so ein bisschen rumrutschen kannst?
Ja.
Ich kann es nicht.
Gar nicht? Also du kommst doch nicht mehr von linke Bande zu rechte Bande?
Nee, wir waren einmal mit der Schule, waren wir beim Eislaufen. In Herf gab es eine Eislaufbahn.
Ja.
Und da habe ich mich nur so am Rand lang gehangelt. Ich bin niemals... Okay. Und ich hatte einen Klassenkameraden, der das so gut konnte und ich war so neidisch. Aber ich habe ja mal erzählt, dass sobald ich irgendwas zwischen meinen Füßen und dem Boden habe, sofort anfange zu eiern, weil ich Höhenangst habe und in irgendeiner Weise der Gleichgewichtssinn bei 2 Metern nicht mehr funktioniert. Und so, das fängt schon bei Schlittschuhen und oder Rollschuhen an. Also ich habe auch noch nie auf dem Skateboard gestanden oder so.
Okay, also auch E-Scooter ist nicht so deins?
Habe ich noch nicht gemacht, weil ich ganz genau weiß, dass ich mich an der nächsten Ecke aufs Maul legen würde.
Okay,
und weil ich die Schritte brauche.
Ja gut, das ist ein Argument, das stimmt. Also nee, ich habe kein Problem mit Scooterfahren. Mein Problem ist tatsächlich bei sowas, hier so in eine Eishalle gehen und ein bisschen Schlittschuh laufen, dass diese Schuhe immer so unfassbar unbequem sind. Also zumindest hier bei uns am Pferdeturm hat das mir nie Spaß gemacht, weil ich einfach nach 5 Minuten denke, oh Gott, wie komme ich aus diesen Schuhen schnellstmöglich wieder raus? Und ja, deshalb, ich komme von A nach B, ohne dass ich, also vielleicht lege ich mich zwischendurch auch einmal aufs Brett, aber grundsätzlich kriege ich das hin. Aber ich mag es halt auch echt nicht so gerne, weil es einfach unbequem ist. Und vielleicht bräuchte ich einfach eigene Schlittschuhe oder eigene Skates oder so, um da mehr Freude dran zu haben. Aber andererseits, wie du sagst, dann lieber gehen. Zu Fuß gehen ist auch schön.
Ja, zu Fuß gehen ist auch schön.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Ich möchte dir erzählen von einem Twitter-Account, den der liebe, ich glaube Herr Vogel war es, gestern weiterverbreitet hat. Random Restaurant.
Bin ich heute auch gefolgt.
Ich habe gestern geguckt und die letzten 50 Leuten, die diesem Account folgen, davon kannte ich irgendwie 30. Mhm. Trotz allem möchte ich es gerne noch mal ein bisschen promoten. Wie gut ist das denn? Die ziehen sich von Google Maps einfach ja random irgendein Restaurant raus und machen 4 Fotos dazu, verlinken gleich den Ort, schreiben noch, wo das ist. Und man kann sich einfach Restaurants in Namibia, in Singapur oder manchmal auch in Bad Oeynhausen angucken. Und ich
gab es schon eins in Bad Oeynhausen?
Weiß ich nicht, habe ich nicht recherchiert. Gehe aber mal davon aus, dass bestimmt.
Ja, bestimmt.
Müssen wir noch mal genauer gucken. Kommt nur alle 2 Stunden, kommt was. Im Moment nervt es mich noch nicht. Wahrscheinlich nervt es mich in 2 Tagen und ich klicke es weg. Aber im Moment klicke ich sehr, sehr gerne drauf. Meistens so ein Foto von der Lokalität und dann noch 1, 2 vom Essen oder von irgendwas drumherum. Super Sache. I like very much. Ja.
Ja.
So, was steht noch auf meinem Plan? Andreas, Olympic Diploma. Hast du mir gesagt, müssen wir drüber sprechen. Jetzt bin ich ganz aufgeregt.
Das ist sehr, sehr lustig, weil die Schweizer Kollegin Svenja Mastro-Berardino, die hat das auf Twitter gefragt am Sonntag, ob das in den anderen deutschsprachigen Ländern oder in den anderen Ländern auch so eine große Geschichte wäre, wenn Athleten, Athletinnen ein olympisches Diplom bekommen. Und dann habe ich gefragt, was ist das denn überhaupt, ein olympisches Diplom? Ja, in der Schweiz heißt es wohl, dass wenn du unter die ersten 8 kommst, dass du ein olympisches Diplom bekommst. Und da würden die Schweizer Sportlerinnen und Sportler dann auch ihre Leistungen mit bewertet bekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, also bei uns ist es so, wenn du nicht auf den ersten 3 Plätzen bist, dann wird diskutiert, ob dir die Sportförderung entzogen wird.
Ja, absolut. Ja?
Das fand ich ganz lustig, wenn das mein Vater war, so einer, der gesagt hat, wenn einer Platz 4 gemacht hat, was willst du denn mit dem? Und wenn ich mit dem angekommen bin, aber der hat ein olympisches Diplom.
Und
olympisches Diplom bezeichnet eine schriftliche Auszeichnung, welche Teilnehmer an den Olympischen Spielen erhalten, die in den Endkämpfen den 1. bis 8. Platz belegt haben.
So, und das kommt offiziell vom IOC. Das ist unterschrieben von no one anderes als Thomas Bach.
Ja, ich brauche nichts von Thomas Bach.
Ja, aber vielleicht so die ersten 8 und so. Also das ist nicht selber
unterschrieben. Das ist wie die Siegerurkunde.
Andreas, und jetzt danke ich dir, weil genau das war mein Gedanke. Ich habe in meinen Notizen geschrieben, dass das, warte, da, die Siegerurkunde des kleinen Mannes ist.
Ja.
Ja, also eigentlich des großen Sportlers, aber...
Die Siegerurkunde des großen Sportlers können wir als Podcast-Titel haben.
Oh ja, das schreibe ich direkt auf. Siegerurkunde des großen Sportlers, sehr gut. Ja, genau, so ist es. Also kriegt der 1. bis 3. das auch? Ja, ne? Wahrscheinlich schon.
Wahrscheinlich schon, 1. bis 8.
Will er halt nur nicht haben, weil...
Der hat ja einen Gegenwert, ne? Da kann ich es gleich auch einschmelzen lassen.
Hast du das gesehen, dass die aussehen wie Konservendosen, die Medaillen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Sie sieht aus wie so ein Deckel von so einer Konservendose mit diesen Wellen da oben drin, muss man drauf achten. Könntest du auch auf deine serbische Bohnensuppe oben drauf machen oder so?
Ich esse keine serbische Bohnensuppe.
Oh, so lecker. Großer Fan von hier von dieser gelben Marke. Name vergessen. Wenn die uns nicht sponsern, sagen wir den Namen auch nicht.
Nee, das machen wir nur mit knapper Zeug und Haribo.
Apropos, wollen wir über unsere Top 3 heute sprechen?
Ja, das können wir gerne machen.
Oh. Ich gehe davon aus, dass das eine der witzigsten Top 3s aller Zeiten wird.
Nein, glaube ich nicht.
Weil, doch, ich glaube schon. Weil auf der einen Seite du mit irgendwelcher fancy Underground-Kackmusik um die Ecke kommst und ich mit 0815 deutscher Mainstream-Schrottmucke. Nee. Was nicht?
Nee, weil ich empfinde eine Top 3 meiner Lieblingskonzerte als eine Frechheit. Also mir auch gegenüber.
oh Gott, warum?
Weil ich in den letzten, ich hab 1993 habe ich mein erstes Konzert besucht. Das war ja damals dieses Open Air mit Pur und Fear in the Slaughterhouse. Und seitdem, ich möchte grob überschlagen, dass ich ungefähr 200, 250 Konzerte gesehen habe. Und das ist eine Frechheit, das jetzt in Top 3 runterzubrechen.
Ja, dann kannst du dich bei unseren Hörerinnen beschweren und den Einreichern.
Einreichern, genau. Ich werde den Einreichern.
Anreichern, ja. An den Angereicherten.
Ich habe das Top 1 habe ich, aber alles, was dahinter ist, hätte ich random rausziehen können. Ich bin nur von ein paar Konzerten, Flop 3, die hätten wir machen können, die hätten wir gut machen können, aber Top 3 ist für mich unglaublich schwierig.
Ich glaube, Flop 3 hätte ich nichts gewusst. Aber ja, komm, wir versuchen das mal. Du fängst an, Platz 3.
Ich habe keine Platz 3 oder Platz 1. Ich habe Platz 2 bis X und Platz 1 habe ich.
Okay, dann nennen wir 2 deiner Plätze 2 bis X.
Ja, das ist auf der einen Seite The Cure in Hannover.
Absolut, wo sonst?
Ja, klar. Ich habe sie damals zum ersten Mal gesehen in meinem Leben, am 12. November 1996 in der Music Hall. Die gibt es, glaube ich, nicht mehr, ne?
Taucht aber gleich wieder auf. Nee, die gibt es tatsächlich nicht mehr.
Das war eigentlich ein ganz schöner Konzert, oder? Das war so eine Zeltkonstruktion irgendwie.
Ja, genau. Das ist, ja, das war so, sah aus wie so ein Zelt, war aber schon ein bisschen, also fester installiert als so ein Zelt, wo man ja denkt, ein Wind und das ist weg. So, aber rund und ich würde sagen, wie viel passen da rein? 3.000, 4.000?
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Das Konzert war nicht ganz ausverkauft damals von The Cure, weil die CD, die Wild Mood Swings von The Cure, war eher schwach besprochen. Mir gefiel sie damals ganz gut. Und ich kam, also ich habe sie damals, wie gesagt, zum ersten Mal gesehen und sie waren da schon ein paar Jahre lang meine Lieblingsband. Und dann fangen sie an mit dem Anfangssong von der Wild Mood Swings mit Want. Und als sie in der zweiten Zugabe A Forest gespielt haben, in einer 13-Minuten-Version, da blieb mir einfach der Mund offen stehen. Und da sagte eine Freundin von mir, mit der ich da war, sagte, Andreas, ist alles in Ordnung mit dir? Und dann habe ich nur mit dem Kopf hingenickt und habe gesagt, was ist das? Und da war ich sehr begeistert von. Und deswegen mein erstes The Cure-Konzert, ich habe sie inzwischen 5-mal oder 6-mal gesehen. Das war das Beste.
Okay, I see. Ja,
und
mein Platz.
Und The Cure sind komplett unpeinlich geblieben. Also es ist nicht so, dass du jetzt zu Konzerten gehst und denkst, ach Mensch, der alte Mann, so, warum geht er denn noch auf Bienen? Der hat immer noch eine fantastische Stimme und die Konzerte sind immer noch großartig. So,
die Music Hall. Wann war das? Kannst du das Datum nochmal sagen?
12. November 1996, kurz nach meinem Abi.
12. November, das heißt, 11 Monate später war ich bei meinem Platz 3 Konzert.
Ja.
Am 9. Oktober 1997. Und es war das erste Konzert, wo ich ohne etwas, was sich Erziehungsberechtigter nennt, hingegangen bin. Oder vertretener Erziehungsberechtigter oder wie auch immer. Ich glaube, es war auch tatsächlich erst mein zweites Konzert. Ich war 15. Wow, darf man mit 15 schon zu Rammstein gehen? Mhm. Ich weiß nicht. Also ich war auf jeden Fall mit 15 bei Rammstein. Und wie man sagt, ja, da haben sie noch in den ganz kleinen Clubs gespielt. Nämlich halt in der Music Hall vor damals, ja, wahrscheinlich 3000 Leuten. Ich erinnere nicht mehr alles. Ich erinnere mich an diese Geschlechtsteilszene, wo ne, der das so rausholt und dann so die ersten Reihen im Publikum damit. Das war sehr beeindruckend. An sehr viel Feuer, aber natürlich im Vergleich zu heute gar kein Feuer quasi. Also heute fackeln sie ja das ganze Stadion durchgehend ab. Damals war halt, was halt in diesem Zelt so erlaubt war. Und ich erinnere mich, und das ist tatsächlich was fast dafür gesorgt hätte, dass es nicht in die Top 3 gekommen ist, an ein durchaus problematisches Publikum. Also, ich sag mal so ganz links war das Publikum nicht.
Nee, aber die haben ja Zeit ihrer Karriere immer so ein bisschen auch damit geflirtet. Es ist nie so, dass Rammstein, also dass man Rammstein in irgendeiner Weise als rechte Band oder so bezeichnet. Nein, das sollte man auf gar keinen Fall tun. Aber sie haben immer so diesen ganz kleinen Anschein gehabt, diesen Blinker nach rechts einmal kurz gesetzt und haben auch damit gespielt so ein bisschen.
Genau, haben damit gespielt, hatte ich auch mal das Gefühl. Also damals natürlich noch nicht, da war ich 15 und.
Aber ich meine, sie haben sich in Russland auf die Bühne gestellt und haben einen Männerkuss gehabt zum Beispiel.
Ja, so eine Geschichte. Also, ich finde die jetzt auch nicht sonderlich verdächtig, dass sie das für Nazis machen, sondern eher dagegen. Aber die Symbolik ist manchmal schon ein bisschen grenzwertig, das stimmt. Da bin ich voll und ganz bei dir. Trotz allem war das damals ein sehr beeindruckendes Konzert. Und ich bin natürlich gleich nach vorne da in die ersten Reihen und mit Rumschubsen und Pogo und alles. Vielleicht für meinen 15-jährigen, sagen wir mal so, mit meinem bald 40-jährigen Körper hätte ich meine Probleme jetzt heute mit solchen Sachen. Damals einfach blind rein und Alarm. Hat geklappt. Ist nichts Schwereres passiert, glaube ich.
Eins dieser Konzerte, was bei mir Platz 2 bis X wäre, war ja auch dieses Rage Against the Machine Konzert, wo ich gedacht habe, ach, einmal nach vorne rein und, und ich eine Stunde lang einfach nur überlegt habe, wie bleibe ich auf den Beinen. Und ich behaupte, einen meiner Füße kann man noch sehen in dem Video, was es auf YouTube noch gibt. Aber
sehr gut.
Ja, da fliege ich rum.
So ist es. Ja. Dein Platz 2 oder beziehungsweise Nummer 2 in den nicht Platz 1?
Ich habe heute 3 Konzerte genommen, die was Mainstream ist. Bruce Springsteen, 2013, am 26. Mai 2013 im Olympiastadion bei 10 Grad und Dauerregen.
Zu München oder zu Berlin?
Zu München, Olympiastadion München.
Ja.
Und er kommt eigentlich alle 3-4 Jahre kommt er ins Olympiastadion und bietet immer mehr als 3 Stunden Show. Und du weißt, du kannst dich darauf verlassen, Bruce Springsteen liefert ab. Und jedes dieser Konzerte. Ich war auf Schalke schon, ich habe ihn, wie gesagt, 2-mal jetzt im Olympiastadion gesehen. Das kannst du blind kaufen, das Ticket, da wirst du niemals enttäuscht. Und es war halt, wie gesagt, Dauerregen. Wir haben alle da in Regenjacken gestanden und so und hatten eigentlich keine Lust. Und dann kommt er rein und spielt gleich eine Coverversion, Who'll Stop the Rain von Creedence Clearwater Revival. Dann als nächstes gleich einer meiner Lieblingssongs seiner Platten der letzten 20 Jahre, Long Walk Home. Und ja, und lässt das halt so leicht aussehen. Und die Leute vergessen einfach, dass sie da im Dauerregen und bei 10, 12 Grad stehen. Und das war wirklich richtig stark. Und 29 Songs gespielt. Ich habe es nochmal auf setlist.fm nachgeschaut. Und so viele großartige Songs, die der Mann geschrieben hat. Und ich hoffe, dass ich ihn noch einmal live sehen darf. Ich hoffe, dass er nächstes Jahr kommt und dass er bei bester Gesundheit ist, weil seine Band stirbt ihm ja leider auch so langsam weg. Die E Street Band. Und es ist immer wieder ein Erlebnis, Bruce Springsteen zu sehen.
Das klingt sehr, sehr gut. Also bis auf das mit dem Wetter. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Olympiastadion München fehlt mir tatsächlich noch auf allen Ebenen. Also weder Konzert noch Fußball da drin.
Du kannst ja zu dieser gemeinsamen Europameisterschaft im August kommen. Da sind die Leichtathletik-Wettbewerbe im Olympiastadion.
Ah, I see. Ja, also merke ich mir mal. Ich kann es dann, glaube ich, nicht in die Groundhopper-App eintragen, aber es würde mir persönlich reichen für mein inneres Wohl.
Ja, Türkgücü München hat ja ein paar Mal gespielt.
Ja, und Havelse, das passte nicht an dem Wochenende, beziehungsweise das hat sich erst ganz kurzfristig ergeben, dass man da rein durfte, weil wieder irgendwer geklagt hat. Aber wir wollen jetzt nicht mit Corona-Diskussion anfangen, dann werde ich hier noch ganz unentspannt. Dein Platz 2. Mein Platz 2 war 2 Konzerte. Es ist quasi ein Doubleheader. Und zwar mit sechs Jahren Abstand. Es war quasi das letzte Konzert von Marius Müller-Westernhagen und das erste Konzert von Marius Müller-Westernhagen. Mhm. Und sie konnten kaum unterschiedlicher sein. Also das letzte war 19. Juni 1999. Setlist FM, du hast sie gerade angesprochen, geben noch irgendwie ein Konzert danach raus, aber da gibt es keine Informationen drüber, das gehört da irgendwie nicht mehr zur Tournee, keine Ahnung. Sagen wir, dieses Konzert auf der Trabrennbahn in Hamburg war das letzte Konzert der Radio Maria Tour und das letzte, bevor er quasi seine Karriere beendet hat. Er kam natürlich dann nochmal wieder, weil wir wissen ja, wie sowas läuft. Da war ich, Bahrenfeld Trabrennbahn in Hamburg mit, ich glaube, 100.000 Leute passen da so ungefähr drauf.
Das war damals ja quasi noch im Zenit seines Schaffens dann ja auch. Ne?
Das war komplett oben. Also wirklich, da hat er 100.000 Leute und davor die anderen Konzerte auf der Tour waren kleiner als das. Es war schon sehr, sehr absurd, was er da abgerissen hat. Und dann hat er gesagt, nee, reicht jetzt, hab keinen Bock mehr. Und hat dann wieder angefangen mit einer Tournee durch, ja, Ostseehalle Kiel, was ist das? Das ist so 10.000er Halle wahrscheinlich, ne? Mhm. 2005, da hat er zwischendurch, glaube ich, ein Album rausgebracht, da ist er nicht auf Tour gegangen, dann noch ein zweites Album rausgebracht. Und das war in der Ostseehalle in Kiel und ich war damals quasi noch in Rheinfeld zu meinem Studium und bin dann mehr oder weniger spontan ohne Tickets und ich glaube, das war so der Beginn meiner, ja, ich brauche doch kein Ticket, um irgendwo hinzufahren, ich komme da schon rein, Phase, die bis heute anhält. Und das war das erste Konzert der 2005er Tour. Das heißt, ich habe das letzte und das erste gesehen und ich war der festen Überzeugung, ich hätte meinen rechten, linken und mittleren Arm dafür gegeben, dass er dieses Konzert mit seinem Lied Wieder hier beginnt. Ich bin wieder hier, ja, in meinem Revier, war nie wirklich mehr. Es hätte so gut gepasst und der Trottel macht's nicht.
Es ist bitter.
Es war wirklich bitter, aber es war dann, ich glaube, so das, weiß ich nicht, 5., 8., 10. Lied bei dem Konzert und da muss ich sagen, da war die Stimmung schon überragend gut in dem Moment. Er hat sich sehr gefreut und die Leute drumherum haben sich auch sehr gefreut. Ich hätte mich fast geschlagen vor dem Konzert, weil irgend so ein Typ mich die ganze Zeit angerempelt hat, weil er da irgendwo stehen wollte, wo ich stand. Das war ein bisschen unangenehm, aber ansonsten dieser mit 6 Jahren getrennte Doubleheader, mein Platz 2.
Ich habe lange Zeit Westernhang mit viel Wohlwollen verfolgt, war nie auf einem seiner Konzerte.
Oh, ich war mal mit meinem Vater, auch Radio Maria in Hannover, im Stadion, im Innenraum. Das war sehr, sehr beeindruckend. Damals so das erste Mal Innenraum vom heimischen Stadion sehen dürfen. Und ich weiß nicht, habe ich hier ja schon bestimmt mal erzählt, dass 1992 Marius Müller-Westernhagen am 23. Mai in Hannover gespielt hat. Mhm. und parallel dazu Hannover 96 DFB-Pokalsieger in Berlin wurde.
Ja, ja,
das ist, glaube ich, was da, dem mag er Hannover ganz gerne und Hannover mag ihn auch sehr, sehr gerne. Es ist passt, it's a match, wie man so schön sagt.
It's a match. Ich hätte jetzt noch so viel erzählen können, zum Beispiel Eurythmics 2000 bei Rock am Ring, wie ich sie gesehen habe und 70.000 Leute an den Lippen von Annie Lennox hingen und jede Zeile mitsingen konnten, was wirklich ziemlich cool war. Ich hätte von den Cranberries erzählen können beim Hurricane, wo, ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, wo ich das Mädel vor mir direkt bei Zombie umgekippt ist und niemand sich um sie kümmern wollte und ich das dann machen musste. Ich hätte von coolen Konzerten von Fjord zum Beispiel erzählen können im Strom oder von Love A oder so. Es ist leider eine komplette Konsens-Rockband, die das Konzert meines Lebens gebracht hat. Und das ist Pearl Jam bei Rock am Ring 2000 gewesen. Das Rock am Ring Festival 2000, wenn du dir das Plakat mal anschauen magst, nur Killer, keine Filler. Pearl Jam, die Toten Hosen, Sting, Oasis, Santana, Eurythmics, Rage Against the Machine, Korn, Live, Bush, Freundeskreis, NoFX und Special Guest Mundstuhl. Weißt, was die da wollten? Keine Ahnung. Der Samstag war mit Sting und Santana und Wanda Shepard damals. Kannst du noch hier dich erinnern, die Titelmelodie aus, ne? Diese Anwaltsserie aus Dings.
No.
Warte, das müssen wir gerade noch googeln.
Also erstmal möchte ich Mundstuhl da nochmal positiv erwähnen, bevor das hier runtergeht.
Die hat die Titelmelodie von Ellie McBeal gemacht und die war damals so ein bisschen auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und deswegen wurde sie da auch zu Rock am Ring eingeladen und war komplett fehl am Platz da. Auf jeden Fall der Samstag, der hat nicht so viel gebracht, außer den Eurythmics, die vor Sting und Santana gespielt haben und das war einfach großartig. Am Freitag aber, wir sind am Donnerstagabend sind wir angekommen, es war mal das erste Festival meines Lebens. Wir sind am Donnerstagabend angekommen, es war schon dunkel und wir haben uns irgendwo hingestellt. Am nächsten Morgen wachen wir auf und hören nur so ein Murmel und da war so eine Kombo von Leuten, die so drei VW-Bullis, eine große Anlage, große Zelte hatten, also die richtig erfahren waren, was Festivals waren. Und wir haben uns einfach so quasi mit unserem Bulli in die Ecke gestellt, wo die eigentlich so ihre Socializing Wiese hatten, also wo sie Gartenstühle hinstellen wollten, einen Grill hinstellen wollten und so weiter. Da haben wir ein bisschen Ärger bekommen, durften allerdings da stehen bleiben. Und dann der Freitag war unglaublich gut, weil da haben erst Bush, dann haben Live da gespielt und dann waren die Counting Crows da und dann sollte Oasis kommen und Oasis war damals schon ohne Noel Gallagher, nur Liam Gallagher war dabei und Liam Gallagher hatte keine Lust. Da haben nur 35 Minuten gespielt und ist mit zwei gestreckten Mittelfingern von der Bühne gegangen oder 45 Minuten waren es. Jedenfalls waren viel zu kurz da. Und dann haben sich Pearl Jam aber gedacht, Mensch, wenn wir schon ein bisschen mehr Zeit haben, dann können wir die Zeit ja auch nutzen und sind dann ein bisschen früher auf die Bühne gekommen und haben dann ein 3-Stunden-Set gespielt. Und ich muss dazu sagen, es war an dem Tag war unglaublich gutes Wetter. Es war sehr, sehr heiß den ganzen Tag. 30 Grad, es war Sonnenschein. Abends gab es dann in der Entfernung, und das ist ja in der Eifel da bei Rock am Ring, gab es so Hitzegewitter und gab es so Wetterleuchten.
Welche Überraschung bei Rock am Ring. Ist da nicht jedes Jahr irgendwie Katastrophenwetter? Immer, ne?
Ja, aber an diesem Wochenende war kein Tropfen Regen oder so.
Okay.
Jedenfalls gab es in der Ferne gab es Wetterleuchten und selbst Eddie Vedder ist das aufgefallen und hat gesagt, hier, wie schön ist das? Und dann hat er Batman gespielt ganz allein und es war dunkel und es war eine wundervolle Stimmung. Es war wirklich ganz fantastisch und ich habe zum ersten Mal damals Pearl Jam gesehen und das ist wahrscheinlich das Konzert, was ich am schönsten erinnere. 3 Wochen später war dann dieser Roskilde-Vorfall mit Pearl Jam, wo mehrere Menschen gestorben sind.
Ja, Roskilde ist mir im Begriff, ja.
Ja.
Krass.
Und das war ein unglaublich gutes Festival, das war ein unglaublich gutes Konzert und Pearl Jam Abend, den Freitagabend haben sie einfach vergoldet, veredelt. Es war ganz großartig.
Ah, das klingt hervorragend. Ich habe gerade gesehen, dass man sich das Tourplakat, also das Rock am Ring Werbeposter für 110 Euro in diesem Internet bestellen kann. 110 Euro!
Ja, nee, das braucht kein Mensch.
Das braucht wirklich kein Mensch. Aber es ist wirklich sehr beeindruckend. Also selbst für mich als nicht den größten Musikfan der ganzen Welt, dachte ich mir, ja, okay, das ist ein nettes Line-Up.
Und Rage Against the Machine haben, also erst haben am Sonntag haben Korn gespielt, danach Rage Against the Machine, da bin ich nach vorne gegangen und habe es im Moment, wo die ersten Takte von, ich weiß gar nicht, was sie gespielt haben damals, Rage Against the Machine, habe ich es bereut, weil dann sofort die Post abging. Und dann die Toten Hosen kamen als letztes, sie haben das Festival abgeschlossen und die Toten Hosen sind einfach eine sehr, sehr gute Festivalabschlussband. Und da hat sich Campino auf einem dritten Song auf die Fresse gelegt, hat sich einen Kreuzbandriss geholt, hat dann hinterher auch hat Konzerte mit Krücke spielen müssen und so und mit einer großen Schiene am Bein und so weiter.
Sowas kann er.
Ja, und hat trotzdem das Konzert abgeliefert und das war einfach ein ganz, ganz, ganz tolles Festival.
Ja, und damit hast du auch schon meinen Platz 1 gemacht und jetzt wird's ein bisschen traurig. Mein erstes Konzert war mein bestes.
Oh.
Ja, man stelle sich eine Eintrittskarte vor, die so aussieht wie so ein Erpresserbrief, so mit zusammengeklebten Buchstaben aus der Zeitung ausgeschnitten. Und da steht hinten drauf, kommen Sie am 31. Mai 1996 um 18.30 Uhr nach Hannover in die Eilenriede-Halle. Lassen Sie die Polizei aus dem Spiel und benutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel. Seien Sie pünktlich und warten Sie auf weitere Anweisungen. Ewig währt am längsten. 1996 am 31. Mai, da war ich tatsächlich zarte 13. Und ich glaube, so wie deine andere Podcast-Partnerin niemals auf der Love Parade war, war ich mit 13 natürlich niemals in der Eilenriede-Halle beim Toten Hosen-Konzert. Das war sehr gut. Also wenn ich bei Rammstein 15 war und das vielleicht nicht die klügste Idee war, sich nach vorne zu begeben, war es definitiv nicht die klügste Idee mit 13, sich da auf so einem Toten Hosen-Konzert in der Eilenriede-Halle, in der gottverdammten Eilenriede-Halle, wo später, glaube ich, noch 96 Jahreshauptversammlungen abgehalten wurden, nach vorne zu schummeln und dann da einen großen, großen Spaß zu haben. Ich war mit meinem Onkel da. Der war der erste Mensch, der mich mit zum Konzert genommen hat. Und wir waren so früh da, dass wir auch vor der Halle noch warten mussten, bis aufgemacht wurde. Solche Geschichten. Es war einfach, ja, es war so ein erstes Konzerterlebnis, gönne ich jedem. Und das sollte jeder genauso gehabt haben. Für 29 Mark und 70 Pfennig konnte man sich dieses Konzert geben. Und das war echt gut. Das war mein bestes Konzert.
Ganz ehrlich, ich möchte Inner Circle, Pur und Fear in the Slaughterhouse nicht gegen um alles in der Welt eintauschen als erstes Konzert.
Absolut, oder? Also, ja. Ich habe Gott sei Dank keine, oder was heißt Gott sei Dank, ich habe keine 250 Konzerte danach mehr gesehen, aber trotz allem, das bleibt das Beste. Du hast den Stapel oder beziehungsweise die Umschläge gesehen, ja, wo ein paar Tickets drin sind, die ich da aufgehoben habe. Leider nicht alle, logischerweise. Aber vom Toten Hosen Konzert habe ich das Ticket noch von 1996. Werde ich vermutlich auf unserem Instagram-Account, der wie heißt?
MSP-WG. Ich habe mein Rock am Ring-Ticket von 2000 übrigens nicht mehr. Das tut mir sehr weh.
Das kann ich verstehen. Aber wir fangen erstmal mit meinem an. Vielleicht kann jemand mit dem Rock am Ring-Ticket von 2000 noch dienen und sendet es uns zu, dann veröffentlichen
aber
wir
ich,
das.
Aber ich gucke nochmal nach den anderen Konzerttickets. Zum Beispiel nach The Cure in Hannover. Damals.
Guck ich sehr gut. Rammstein Sehnsucht-Tour von 1997 habe ich auch noch. Alles das auf unserem Instagram-Account @msp_wg. Und ja, Andreas, das war eine gute Top 3, finde ich.
Finde ich auch.
Das war unspektakulärer als gedacht, aber trotzdem irgendwie mit schönen Erinnerungen verbunden.
Ja, und wir hören uns sehen uns am Freitag wieder bei Instagram Live.
Yay!
Mit dem Tippen. Und dann am Sonntag gibt es neue Ausgabe. Jetzt müssen wir eine nordische Kombination gucken.
Gold für Deutschland.
Bis später.
Oder Platz 4. Man weiß es nicht. Ciao, ciao.
Tschö.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.